Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Das Schauspiel Magdeburg kann auf eine erfolgreiche Saison zurückschauen. Gerade war man das erste Mal beim Berliner Theatertreffen dabei. Und mit der letzten Premiere der Saison war auch jede Menge Spannung verbunden. Heute Abend hat Schauspieler Charlie Hübner mit dem Stück Krieg und Frieden sein Debüt als Theaterregisseur gegeben. Wie es gelaufen ist, das hören Sie hier bei Fazit. Wir schauen außerdem auf die aktuelle russische Buch- und Verlagsbranche, die erneut unter starken Repressionen leidet. Es geht nach Norwegen zu den Bergener Festspielen. Dort gibt es Widerstand gegen das Kultursponsoring der Ölindustrie. Das Met Museum in New York hat die Sammlung afrikanischer und ozeanischer Kunst neu eröffnet. Und dann geht es um einen Ort, den die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel schon 2006 vollumfänglich empfohlen hat.
Deshalb wünsche ich mir, dass jeder in Deutschland einmal in seinem Leben die Museumsinsel besucht hat. Und fangen Sie doch einfach mit dem Bode-Museum an. Sie werden viel Freude haben und bereichert wieder zurückkehren.
Vielleicht ja auch schon an diesem Wochenende, denn in Berlin starten die Feierlichkeiten zum 200. Jubiläum der Museumsinsel. Mehr dazu hören Sie hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. An diesem Wochenende geht eine ambitionierte Feier los in Berlin. Ganze 5 Jahre soll es dauern bis 2030. Der Anlass der Festivität, die Berliner Museumsinsel wird 200 Jahre alt. Im Juli 1825 wurde dort der Grundstein gelegt. Und heute befindet sich auf der Insel eben ein ganzes Ensemble aus Museumsbauten. Das alte und neue Museum, das Bode-Museum, das momentan geschlossene Pergamon-Museum und die James-Simon-Galerie. Und die Besuchenden können die Nofretete oder Werke von Caspar David Friedrich oder die großen Sammlungen besichtigen. Heute Nachmittag habe ich mit der Architekturhistorikerin Kaya Voss gesprochen, kurz bevor sie zum Inselfest los ist, dem Auftakt der Feierlichkeiten an diesem Wochenende in Berlin. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
5 Jahre, ganz schön lange Zeit für so ein Fest. Finden Sie das angemessen?
Das finde ich schon angemessen, auf jeden Fall. Also die Museumsinsel bietet ja wirklich eine lange Geschichte und das kann man auch lange feiern. Und es ist ja auch sehr lange daran gebaut worden und man baut ja auch noch heute und nebenbei halt immer noch ein bisschen feiern.
Ja, ein langer Prozess. Wenn man jetzt heute über eine der Brücken auf die Insel läuft, mit den vielen anderen Touristinnen und Touristen auf dem alten Kolonnadenhof ankommt, vor diesen riesigen historischen Gebäuden steht, dann fällt es total schwer, sich vorzustellen, dass der Nordteil der Museumsinsel ganz früher noch Sumpfland war, wenn man sieht, wie sich das eben bis heute verändert hat. Was glauben Sie, was macht die Lage der Museumsinsel so speziell?
Also ich denke wirklich, diese Insellage ist schon etwas ganz Besonderes. Man kann eben die Museumsinsel nicht wirklich erweitern. Also das heißt, sie bleibt gefangen zwischen Kupfergraben und Spreearm und ist im Grunde ja auch total vollgepackt und ganz kompakt dort gestaffelt und gestaltet. Und ja, warum hat man das eigentlich gemacht, das auf Sumpfland zu bauen? Wichtig war für den Karl Friedrich Schinkel damals, dass man einfach ein Pendant gegenüber vom Berliner Schloss baute. Und das war eben das alte Museum. Und dann schlossen sich so nach und nach die anderen Museen an. Und damit ist die Lage zentral und eben irgendwie auch besonders, weil eben von Wasser umgeben.
Sie sprechen dieses Kompakte an, dass auf ganz engem Raum wahnsinnig viel Kunst zu sehen ist. Das ist natürlich ein Vorteil. Gleichzeitig könnte man ja auch sagen, für ein Museum im 21. Jahrhundert ist es nicht so erstrebenswert, als Insel rüberzukommen. Man möchte ja vielleicht auch Teil des alltäglichen Lebens sein einer Stadt, sich nicht abschotten. Was glauben Sie, was überwiegt da?
Es ist beides. Es ist Vorteil und Nachteil. Ich kann das wirklich jetzt schwer werten. Ich habe mich mit weiteren Museumskomplexen in anderen Städten beschäftigt, also mit dem Museumsquartier in Wien oder auch mit dem Kunstareal in München. Und ich muss sagen, München hat natürlich diese Schwierigkeit, weil sie eben ein relativ großes Areal haben, was auch immer wieder erweiterbar ist und mitten in der Stadt liegt. Aber natürlich kommen dann auch so diese ganzen Alltäglichkeiten. Das geht vom Verkehr, Parken der Autos, Straßensperrungen und so weiter. Das hat man natürlich auf der Museumsinsel nicht. Aber auf der anderen Seite stimmt es auch. Man ist eben in gewisser Weise abgehoben in einer idealen Landschaft. Und was natürlich auch wichtig ist für Berlin, ist einfach, dass es durch den Bau des Humboldt-Forums einfach auch eine gewisse Erweiterung doch letztlich gegeben hat, weil es eben kein Schloss gibt, sondern es gibt das Humboldt-Forum. Und das bezieht sich ja in gewisser Weise auch auf die Museumsinsel und ist letztlich eine bauliche Erweiterung.
Ja, eine Erweiterung trotz Insellage. 1999 wurde die Museumsinsel UNESCO-Welterbestätte. Ja, und man hat eben diese vielen Kontraste auf diesem engen Raum, das alte Museum noch von Schinkel gebaut, im Stil des deutschen Klassizismus bis hin zur James-Simon-Galerie, die 2019 fertig wurde, oder ganz nah dran eben das Stadtschloss. Was lässt sich auch an diesen unterschiedlichen Baustilen über die Bedeutung von Museen für die Stadtgesellschaft ablesen?
Ja, es fing erstmal ganz brav an, wirklich so klassizistisch mit dem Schinkel. Also der ist quasi das Bildungsbürgertum hineingestrebt. Und dann kam das Museum von Friedrich August Stüler, eben das neue Museum. Da hat man dann schon in der Sammlung auf Ägypten fokussiert und auch auf Kunst der nordischen Völker. Und dann ging es natürlich weiter bis zur Nationalgalerie, wo man eben versucht hat, in der Nationalgalerie deutsche Kunst, deutsche Bildwerke zu zeigen. Hat dann quasi eine Art Tempel in der Architektur errichtet. Aus den Reparationszahlungen nach dem Deutsch-Französischen Krieg wurde dieses Museum finanziert. Und dann kommt aber ein wichtiger Punkt, nämlich das Bode-Museum sieht auf einmal ganz kaiserlich aus, neobarock, und möchte im Grunde so diese Kaiserzeit manifestieren. Und dann müsste man sagen, das vorletzte, wenn man jetzt die James-Simon-Galerie als das letzte Museum sieht, also das Pergamon-Museum, knüpft letztlich irgendwo an den Klassizismus und an den Schinkel wieder an. Und David Chipperfield versucht mit seinem Museum Proportionen aufzunehmen und letztlich so eine Art Neoklassizismus wieder herzubringen. Also jedes Museum hat auch in seiner Zeit so eine gewisse architektonische Wirkung und Aussage, die dann ganz eng mit der jeweiligen historischen Situation halt zusammenhängt.
Das heißt, es ging auch immer darum, internationale Strahlkraft zu entwickeln bei jedem neuen Bau?
Ja, ich denke schon, weil man war natürlich in Konkurrenz mit dem British Museum oder auch vor allem mit dem Louvre. Die gehören ja eben zu den ersten öffentlichen Museen. Das Museum an sich ist ja sowieso eine ganz neue Bauaufgabe, also eine Bauaufgabe des 19. Jahrhunderts. Vorher hatte man Sammlungen und Schätze in den Bischofssitzen, im Vatikan, in den Schlössern, in den Klöstern, aber nichts, wo man mit Eintrittskarte hineingeht und sagt, ich bin hier interessierter Besucher, sondern sie mussten vorher Gelehrter sein, um überhaupt an diese Schätze ranzukommen. Und auf einmal öffnet Paris und es öffnet London. Da gab es natürlich auch gewisse Bewegungen, Altertumsvereine, kunstsinnige Könige, also Friedrich Wilhelm III. Und auch der IV., die haben dann auf diese ersten Museumsbauten hingewirkt. So nach und nach wurde es auch dann mehr Prestigeobjekt, so öffentliche Museen zu haben.
Und heute ist das natürlich auch ein Anziehungspunkt für viele internationale Touristinnen und Touristen. Wenn wir aber in die Sammlung der verschiedenen Museen auf der Museumsinsel schauen, dann finden sich hier auch viele Objekte, die unter fragwürdigen oder ungeklärten Umständen nach Deutschland gekommen sind. Die Büste der Nofretete beispielsweise. Hier wird immer wieder über Rückgabeforderungen aus Ägypten berichtet. Die Diskussionen betreffen aber auch den Pergamon-Altar oder das Ishtar-Tor. Allesamt Objekte, die eben Publikumsmagneten sind. Hat man diese internationale Strahlkraft also auch illegitim erreicht?
Also das ist wirklich so eine Problematik, die eben der Geschichte der Sammlung geschuldet ist, mit der man sicherlich zunehmend weiter umgehen muss. Also wo die großen Stücke herkommen, ist klar, aber es geht natürlich auch um viele kleinere Exponate, wo man eben Provenienzforschung betreiben muss. Ich sehe das einfach ganz offen. Also zum einen denke ich, dass es immer wieder Rückgaben geben wird und muss. Zum anderen denke ich aber auch, es ist UNESCO-Welterbe. Und wenn es ein Erbe der Welt ist, dann sollte es der Welt offen stehen. Vielleicht muss man sich einfach mal in diesen Gedanken begeben. Wie das jetzt im Einzelnen gehandhabt wird, ja, ich denke, das ist Step by Step. Jedes Museum muss damit irgendwie anders umgehen.
200 Jahre Berliner Museumsinsel, also auch ein Jubiläum, das dazu anregt, über diese Themen nachzudenken, zu diskutieren, einen neuen Umgang zu finden. Im letzten Jahr hat der Spiegel über das Pergamonster geschrieben. Gemeint ist natürlich die aufwendige Sanierung des Pergamonmuseums. Ich glaube, da muss man auch noch drüber sprechen, die laut Plan noch bis 2037 dauern wird, vielleicht sogar auch noch länger. Wird diese große Dauerbaustelle das Image der Museumsinsel beschädigen in den nächsten 50, 100 Jahren?
Also ich hoffe es nicht, aber ich weise auch immer darauf hin zu sagen, alle Museen komplett geöffnet waren wirklich nur von 1930 bis 1939. Also wir haben ja eigentlich immer so ein Stückwerk gehabt. 1930 ist das Pergamonmuseum eröffnet worden, 1939 sind alle Museen geschlossen worden, weil der Krieg begann. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das neue Museum ja im Grunde eine Bauruine und ist erst dann auch von David Chipperfield in den frühen 2000ern wieder zum Leben erweckt worden. Natürlich würde man sich wünschen, dass das Pergamonmuseum und diese gesamten Bauvorhaben viel schneller abgeschlossen werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Erbe und der Untergrund, dieser Wechsel aus Sumpflöchern und Felsbrocken. Damit muss man jetzt irgendwie auch umgehen, dass das Ganze auch mal sicher ist und vielleicht auch dann die nächsten 100, 200 Jahre überdauert und Besucher anzieht.
So die Architekturhistorikerin Kaya Voss über das 200. Jubiläum der Berliner Museumsinsel. Heute Abend ging das Inselfest los mit Theatervorführungen, Konzerten, kostenfreien Führungen. Und am Sonntag findet dann noch ein Festakt zum Welterbetag statt. Eröffnen wird ihn die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, an ihrem ersten offiziellen Arbeitstag. Allerspätestens seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 existiert in Russland praktisch keine Meinungs- oder Kunstfreiheit mehr. Für die Literaturszene geht es dabei immer wieder um Zensur. Besonders Bücher, die sich mit geschlechtlicher Identität beschäftigen oder in denen Kritik an der Regierung geübt wird, sind betroffen. Heute Abend konnte ich mit dem Kulturwissenschaftler und Verleger beim Verlag Kikonia Kikonia, Wladimir Welminski, sprechen. Er hat die aktuellen Ereignisse für Fazit beobachtet. Guten Abend, Herr Welminski.
Guten Abend.
Seit April wurde vermehrt von Durchsuchungen von Buchläden in St. Petersburg und Moskau berichtet. Es ging auch um Verhaftungen in der Verlagsbranche und Geldstrafen. Was ist da vorgefallen?
Ja, im April und auch Anfang Mai haben jetzt die verschärften Durchsuchungen stattgefunden. Also man muss vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück oder auch schon im Dezember und Januar, also letzten Jahres und Anfang des neuen Jahres, gab es schon solche Durchsuchungen in den Buchläden, aber ohne irgendwelche großen Strafen. Man hat dann einfach die Buchhändler gebeten, bestimmte Literatur von den Buchregalen dann mal rauszunehmen und dabei wurde alles belassen. Jetzt wurden die mehrere Buchläden durchsucht, auch Verlage, und es wurden Menschen unter Hausarrest gestellt. Und die Prozesse sind am Laufen. Also wir haben jetzt auch schon den sogenannten Fall der Verleger, der jetzt groß diskutiert wird. Und man versucht da schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen zu setzen gegenüber den Buchmachern in jeglicher Form.
Um was geht es konkret in dem Fall der Verleger?
Der Fall richtet sich an drei Verlage, wovon der eine eigentlich einer der größten Verlage ist. Also das ist der Exmo Ast. Die haben vor kurzem schon fusioniert. Und dann noch zwei kleinere Verlage, Popcorn Books und Individuum. Wobei, das musste man auch nochmal sagen, Individuum ist eigentlich auch ein Verlag, den Exmo übernommen hat. Aber Exmo versucht ihn jetzt, nachdem der Verlag jetzt quasi auch ein Dorn im Auge von Kreml ist, den ein bisschen auszugliedern. Aber rein rechtlich gehört er zu Exmo.
Was ist denn die Grundlage für diese Vorwürfe gegen die Verlage?
Man wirft den Verlagen vor, die Vertreibung von extremistischen Organisationen und die Popularisierung von extremistischen Organisationen. Und dazu gehört vor allem natürlich die LGBTQ-Bewegung und das ist jede Erwähnung, die den sogenannten traditionellen Werten in deren Augen widerspricht. Das ist schon ein Fall für extremistische Organisationen.
Das heißt, es geht hier vor allem um Literatur, die sich mit Themen aus der LGBTQ+-Community beschäftigt? Oder gibt es auch noch weitere Themen, die dem Kreml da sozusagen aufstoßen in der Literatur, in den Stoffen?
Hauptsächlich geht es um diese Literatur. Aber jetzt, als die Buchläden zum Beispiel, also oder die Regale leergeräumt wurden, da wurden dann auch die Bücher von anderen Schriftstellern auch entfernt. Also von Wladimir Sorokin, seine Bücher wurden entfernt, Ulitskaya wurden auch entfernt. Und man kann gar nicht so sagen, gegen wen sie vorgehen. Also die Bücher, die den Polizisten, wenn sie jetzt gerade einen Buchladen besuchen, nicht gefallen, die werden entweder konfisziert oder von den Buchregalen entnommen.
Das heißt aber, dass diese angebliche Gefahr, die da in der Argumentation genutzt wird, eigentlich nicht sonderlich schlüssig ist, weil die Auswahl, die Zensur eher wahllos erfolgt. Verstehe ich Sie da richtig?
Naja, wahllos ist es nicht. Das ist in erster Linie glaube ich auch gar nicht, dass es jetzt um bestimmte, also es geht gar nicht um diese LGBTQ-Literatur im Großen. Man versucht durch diese Einschüchterung, und man hat jetzt wieder einfach einen Fall rausgesucht, genau wie man es früher auch schon mal mit Serebnikov oder Berkovic oder Petritschuk im Falle von den Theatern machen, die quasi eingeschüchtert hat. Dann versucht man jetzt genau die gleiche Ebene, auch auf der Ebene der Literatur durchzuführen und die Buchmacher ja zu Selbstzensur zu zwingen.
Ja, diese Durchsuchung, die Verhaftung, diese Einschüchterung funktioniert also oder führt sogar so weit, dass Sie sagen, da findet tatsächlich auch eine Selbstzensur statt in Russland momentan?
Naja, überlegen Sie doch einfach, sind die Strafen unglaublich hoch. Wenn auch bestimmte Aspekte von der extremistischen Organisation, die natürlich solche nicht ist, aber nachgewiesen werden. Das passiert ja leider in russischen Gerichten sehr oft. Dann drohen bis zu 12 Jahren Haft. 12 Jahre für Literatur. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da bestimmte Verleger, bevor sie so ein Risiko eingehen, entweder die Bücher schwärzen, was schon sehr oft passiert. Also zum Beispiel das Buch, eine Autobiografie von Rossellini. Mehreren Seiten sind einfach durchgehend schwarz gefärbt. Und das Buch erscheint zwar natürlich in der Form, aber man versucht dann natürlich durch diese Selbstzensur bestimmten Unangenehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen.
Wie schätzen Sie das ein? Wie wird sich die russische Literaturszene dadurch auch in den nächsten Jahren verändern?
Also das passiert ja jetzt schon. Also es ist zum Beispiel, das kenne ich zum Beispiel durch das Buch von Pussy Riot, was bei uns in Deutschland erschienen ist, also die Tage des Aufstands, aber in Russland nie erschienen ist, weil da natürlich eine sehr, sehr deutliche Kritik geübt wird. Aber das war schon in der Sowjetunion der Fall und es betrag herkömmliche Literatur, die heute überall vertreten ist. Auch im jetzigen Russland, und das wird jetzt mit der zeitgenössischen Literatur in Russland auch passieren. Also es betrifft nicht nur die russischen Autoren, auch die ausländischen Autoren werden auch verboten.
Können denn Bücher, die in Russland nicht mehr erscheinen können, in Exilverlagen im Ausland publiziert werden, auch zukünftig?
Das können sie natürlich, das passiert auch. Also wir kriegen auch ganz, ganz oft Anfragen, ob es möglich ist. Wir versuchen aber natürlich auch, ihre Übersetzungen herauszubringen. Also 2, 3 Sachen versuchen wir auch in 2 Sprachen zu veröffentlichen. Aber das ist natürlich nicht Zweck der Sache. Also es ist natürlich versuchen, die Autoren, die Leserinnen und Leser im eigenen Land zu erreichen. Das wird natürlich damit unterbunden. Man kann natürlich fragen, was der Kreml damit bezweckt. Also sieht er in Literatur einen Gegner seiner Propaganda oder geht es wirklich um eine bestimmte Einschüchterung, sodass die traditionellen Werte viel mehr in den Vordergrund gestellt werden und die sogenannte Z-Literatur eher in die Öffentlichkeit gelangt, was natürlich auch dem Zweck der Propaganda dienen soll.
So Verleger Wladimir Welminski über die Situation der russischen Verlags- und Buchbranche, die derzeit unter starken Repressionen leidet. Volksmusik, Klassik, Tanz und Theater, all das bestimmt die Programme bei den internationalen Festspielen in Bergen. 1953 gegründet, hat sich das Festival zu einer der größten und wichtigsten Plattformen in Skandinavien entwickelt, eine Art Salzburg des Nordens. Barbara Behrendt war bei der diesjährigen Ausgabe dabei. Eine Ausgabe, die von drängenden Fragen der Gegenwart beeinflusst wurde.
Derart rücksichtsvolle Protestierende gibt es wohl nur in Norwegen. Ohne ein Wort zu sagen, stehen sie bei den Bergener Festspielen mitten in der Performance von William Kentridge's The Great Yes, The Great No auf und entfalten ihr Banner. Befreit die Kunst vom Ölsponsoring steht auf Norwegisch darauf. Ein paar Leute applaudieren. Und als sich nach 5 Minuten ein Zuschauer beschwert, dass das Plakat ihm die Sicht versperrt, packen die Demonstrierenden der Gruppe Menschen gegen fossile Energien zusammen und schleichen aus dem Saal. Seit 30 Jahren gäbe es Stimmen gegen das Kultursponsoring der Ölindustrie, sagt der Festivalleiter Lars-Peter Hagen. Doch die Demos würden nun sichtbarer. Dass Performances gestört werden, ist neu und hat mit dem alarmierenden Klimawandel zu tun. Was ist die Antwort der Festivalleitung auf die Proteste?
Das Festival gibt Raum für alle Meinungsäußerungen, alle Kritik und alle Stimmen, die etwas Gesellschaftliches zu sagen haben. Einer der wichtigsten politischen Standpunkte des Festivals ist es, genau das zu ermöglichen.
Im Laufe des Festivals soll es deshalb auch eine öffentliche Diskussion mit den AktivistInnen geben. Die Debatte ist kontrovers, das zeigt auch Lars-Peter Hagens Haltung. Selbst wenn man den Ölgiganten Equinor, dessen Kultursubventionierung hier kritisiert wird, vom Sponsoring ausschließen würde, wäre das Festival durch seine 50-prozentige staatliche Subventionierung indirekt durch den Ölfonds finanziert. Jede zweite Krone, schätzt Hagen, werde im Kulturbereich von Öl Geld bezahlt. Ohne dieses Geld kann das Festival, kann die Kultur dicht machen. Auch Idun Wick sieht das Dilemma. Sie hat vor 5 Jahren das Drama-Festival in Bergen gegründet, sowie Cornerstone, eine Plattform für zeitgenössische DramatikerInnen.
All unser Geld kommt von öffentlichen Einrichtungen, aber auch das ist indirekt Ölgeld. Es ist schwierig, da puristisch zu bleiben. Wir leben in Norwegen und unser Wohlstand kommt vom Öl.
Das Verständnis für die KlimaaktivistInnen in der Bergener Kulturszene ist trotzdem groß. Das Verständnis für die Kürzungen des Stadtrats dagegen geht gegen null. Im Herbst wollte Bergen der Kultur rund 500.000 Euro kürzen und sein umfangreiches Stipendienprogramm streichen. Ohne dieses Stipendium wäre auch Idun Wicks Drama-Festival nicht denkbar. Der Protestfackelzug muss beeindruckend gewesen sein. Die Kürzungen wurden rückgängig gemacht. Die dänische Literatur- und Theaterkritikerin Susanne Christensen beobachtet die Kulturszene in Bergen seit 25 Jahren und bringt die Kürzungen mit einem Aufschwung rechtspopulistischer Tendenzen in Verbindung.
Die Stipendien zum Beispiel, die sind nach wie vor bedroht. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei, die in Umfragen wächst, hat sie permanent auf der Agenda. Das lässt nicht gerade hoffen.
Zurück zum Festival. Das ist zu berühmt, als dass sich die Politik hier mit allzu fundamentalen Kürzungen unbeliebt machen würde. Seinen Spielraum nutzt es auch dazu, die Bühne für unterrepräsentierte Stimmen und ungemütliche Themen zu öffnen. Idun Wick ist hier als Produzentin eines Dramas zu Gast, das ein Kollektiv namhafter AutorInnen aus Norwegen, Iran und Dänemark geschrieben hat. Auch eine Sami ist dabei. Die verschiedenen Sprachen sind Teil des Bühnengeschehens. Die Entstehung des Projekts ist beispielhaft. Auf der Bühne überzeugt das apokalyptisch raunende Stück von Menschen am Abgrund allerdings nicht. Anders als der energetische Auftritt des queeren Sami-Sängers Adrian Angelico in der mittelalterlichen Håkonshalle. Angelico singt zwar auch Klassiker des Nationalheiligen Edvard Grieg, die bei keinem Konzert in Bergen fehlen dürfen, die schönsten Lieder sind jedoch samische Joiks, selbstgedichtete, hochemotionale A-cappella-Gesänge. Und auch die von den KlimaaktivistInnen so freundlich gestörte Eröffnungsperformance von William Kentridge spannt den Bogen für die Menschen in Bergen weit. Vergangenes Jahr war hier eine dröge Fassung von Ibsens Peer Gynt zu sehen. Diesmal schaut das Publikum auf ein Flüchtlingsschiff im Jahr 1941. Der bildstarke Abend handelt unter anderem von der weißen Kolonialmacht und dem schwarzen Widerstand. In der Hafenstadt Bergen, einst zentraler Handelsstützpunkt für Sklaven und Kolonialwaren, ist das eine wichtige Arbeit. Auch wenn sie nun erst mit Hilfe von Ölgeld hierher gereist ist.
eines der größten Musik- und Theaterfestivals in Nordeuropa, ganz im Zeichen aktueller politischer Debatten. Barbara Behrendt hat von der diesjährigen Ausgabe der Internationalen Festspiele in Bergen berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Tausende bunte Glasstücke, komponiert wie ein modernes Mosaik. Das Richterfenster im Kölner Dom ist ein Kunstwerk aus Licht. Und jetzt auch Gegenstand eines Gerichtsprozesses. Weil eine Bildagentur Fotos des Fensters ohne Erlaubnis verkauft hat, bekommt der Künstler Gerhard Richter rund 10.000 Euro Schadenersatz. Insgesamt muss die Agentur 35.000 Euro zahlen, das entschied das Oberlandesgericht Köln. Die Agentur habe ihre Pflicht zur Rechteprüfung grob verletzt. Die Streichung der Stelle des Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung stößt in Berlin auf Kritik. Der Berliner Landesverband Deutscher Sinti und Roma spricht von einem fatalen Signal. Die Bundesregierung habe sich von den Anliegen der Minderheit abgewendet, so Landesvorsitzende Petra Rosenberg. Auch Alina Woyner, Antiziganismus-Ansprechpartnerin in Berlin, warnt. Die Entscheidung spiele rassistische Vorurteile herunter, trotz zunehmender Diskriminierung im Alltag. Zudem habe sie große Sorge um die Zukunft der erst vor kurzem eingerichteten Bund-Länder-Kommission zu Antiziganismus. Die betroffene Stelle soll nach aktuellen Plänen der Bundesregierung nicht neu besetzt werden. Der Autor Daniel Kehlmann sieht Ähnlichkeiten zwischen der Politik Donald Trumps und der Gleichschaltung der Kultur unter den Nationalsozialisten. Noch komme niemand ins Gefängnis, sagte Kehlmann im Deutschlandfunk Kultur, aber die Leute hätten eine Art vorauseilenden Gehorsam.
Die Gleichschaltung der Kultur findet drastisch statt. Also es werden Regierungsmittel gestrichen für Voice of America, für PBS, für National Endowment for the Arts ist praktisch tot. Also das heißt Unterstützung für alle Arten von Theateraufführungen. Und dort, wo es noch Unterstützung gibt, müssen die Leute extrem aufpassen, was sie sagen und wenn sie die nicht verlieren wollen.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Deutschlandfunk Kultur. Die Maya-Kultur war über weite Teile Mittelamerikas verbreitet. Jetzt sind in Guatemala in der Nähe zur mexikanischen Grenze Überreste einer fast 3000 Jahre alten Maya-Stadt entdeckt worden. Das teilte das Kulturministerium des Landes mit. Das Areal erstreckt sich demnach über 16 Quadratkilometer und liegt in der Nähe von Tikal, einem der bekanntesten Ausgrabungsorte Mittelamerikas. Pyramiden, Monumente und eine raffinierte Stadtplanung deuteten darauf hin, dass sich hier einst ein bedeutendes zeremonielles Zentrum der frühen Maya-Kultur befunden hat. Die Entdeckung gilt als eine der ältesten ihrer Art in der Region. Die Maya-Kultur geht bis ins Jahr 2000 vor Christus zurück und erreichte ihren Höhepunkt um 400 nach Christus.
Das Metropolitan Museum of Art in New York will Afrika und die 3000 Jahre alte Kulturgeschichte des Kontinents zukünftig stärker in den Fokus nehmen. In diesem Zuge wurde schon jetzt ein Teil des Museums umgebaut. Nach 5 Jahren Renovierung wird die Afrika-, Ozeanien- und Amerika-Sammlung jetzt mit neuem Konzept gezeigt. Aus New York berichtet Andreas Roberts.
Eine Maori-Gesandtschaft des neuseeländischen Nationalmuseums Te Papa Tongarewa ruft die Kraft der Ahnen an, ihre Artefakte, die sie ebenfalls Ahnen nennen, zu beschützen und alle die, die sie besuchen wollen. Arapata Hakiwai ist Kurator des Te Papa und eine wichtige Person in der internationalen Zusammenarbeit zur Rückführung von Maori-Artefakten. Für ihn ist heute ein Tag der Freude.
The relationship and collaboration with the Met has been great.
Die Beziehung und Zusammenarbeit mit dem Met war großartig. Wir waren schon in der Anfangsphase sehr stark involviert, als es darum ging, das Konzept zu entwickeln. Wir wollen eine Ausstellung über Ozeanien und Afrika machen. Wie soll sie aussehen? Und mein damaliger Ratschlag war, dass man die Menschen aktiv einbeziehen sollte. Die Menschen in den Communities, denen diese Schätze gehören und zu denen sie eine Beziehung haben, anstatt, wie es manche Museen tun, Ausstellungen mit ihren Kuratoren zu organisieren, mit nur minimalem und in einigen Fällen überhaupt keinem Kontakt zu diesen Gruppen.
Und das Met hat offenbar auf seinen Rat gehört. Denn wenn man die neuen Ausstellungsräume betritt, erlebt man ein bis ins kleinste Detail durchdachtes Konzept, die Kunstschätze der drei Regionen mit ihren uralten Traditionen in buchstäblich neuem Licht zu zeigen. Verschwunden sind die vielen kleinen dunklen Gänge mit vollgestopften Vitrinen. Die Böden und Wände sind hell, imposante Statuen, Stelen, Masken und Skulpturen stehen frei in der Mitte der großen Räume, Artefakte stehen erhöht in gläsernen Vitrinen, um die man herumgehen kann, und an vielen Stellen gibt es Bänke, um sich zu den ausgestellten Figuren zu setzen. Die hohen Räume sind mit runden Bögen abgehängt, die im Bereich Ozeanien an ein umgedrehtes Boot, in der afrikanischen Abteilung an das Gewölbe der berühmten Moschee von Djenné erinnern soll. Ausführliche Wandtexte und Videomaterial beschreiben Funktionen und rituellen Hintergrund, verweisen auf Künstlerbiografien oder Schulen, nach deren Stil die Werke entstanden sind. Kultureller Kontext, das war dem Met besonders wichtig, erklärt Direktor Max Hollein.
Wir haben nicht nur sehr viel mehr über diese Kulturen gelernt, wir wissen auch, dass wir eine Perspektive fundamental erweitern können. Schon allein über die Kunst Afrikas, die vielleicht vor 40 Jahren viel mehr, wie wenn das eine Region wäre, gesehen würde, wo wir in der Neuaufstellung natürlich ganz klar die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Kulturen hervorstreichen, wo wir insbesondere aber auch den Künstler selbst in Vordergrund rücken.
Über QR-Links gelangt man mit seinem eigenen Smartphone zur Provenienzgeschichte für jedes einzelne Objekt. Und ausgestellte interaktive Landkarten erklären die Veränderungen der kulturellen Einflüsse durch Kolonialisierung und Ausbeutung. Zeitgenössische Arbeiten von KünstlerInnen der jeweiligen Regionen stehen im Dialog mit Objekten aus deren kulturellem Erbe. Im zentralen Raum lateinamerikanischer Kunst gibt eine neue gläserne Wand den Blick frei auf den Central Park und schützt gleichzeitig die Kunstschätze vor UV-Strahlung. 70 Millionen Dollar hat die Neuausrichtung gekostet, 14 Millionen kamen von der Stadt New York und der Rest aus privaten Spenden.
Das Met ist kein Nationalmuseum, wir sind ein Weltmuseum im besten Sinne. Und es geht darum, dass diese Kunst, diese Künstler, sie haben eine sehr enge lokale Verbundenheit. Sie dürfen aber nicht nur lokal gesehen werden, sowohl weder physisch noch interpretorisch. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches, was auch in der Form der Präsentation, aber auch einfach in der Möglichkeit, die das Met bieten kann, sozusagen hervortritt. Und das war sicherlich auch ein ganz wesentlicher Beweggrund, dass im Grunde nahezu alle der wesentlichsten Forscher, der wesentlichsten Kollegen aus den jeweiligen Regionen, aus den jeweiligen Ländern, die hier mit dem Sinne mit Objekto repräsentiert sind, dass die mit uns zusammengearbeitet haben, um das hier weiterzuentwickeln.
Wir treffen Kurator Hakiwai aus Neuseeland auf einer Bank vor den Statuen von tanzenden Frauen aus dem Niger wieder. Er lobt das neue Konzept des Rockefeller Flügels.
It's a celebration of culture and a celebration of, you know, of peoples and histories.
Es ist ein Fest der Völker und deren Geschichte. Wenn es etwas gibt, das Museen lebendiger machen kann, dann ist es die Einsicht, dass Artefakte nicht passiv sind. Sie spielen die Geschichte wieder und verbinden sich mit den Menschen. Es ist für ein Museum wichtig, die Frage zu stellen, was es tun kann, um die Erhaltung und Wiederbelebung der Kultur zu unterstützen und zu fördern.
I actually think that that's what museums should be doing.
Andreas Roberts aus New York über das neue Konzept der Afrika-, Ozeanien- und Amerika-Sammlung, das Metropolitan Museum of Art. Als Kommissar im Polizeiruf, im Film Das Leben der Anderen, an Theatern von Zürich bis Hamburg. Als Schauspieler ist Charlie Hübner vielseitig unterwegs. Er hat auch schon Dokumentarfilme gedreht oder ein Album mit Schubert-Liedern aufgenommen. Heute Abend hat er eine selbst für ihn neue Rolle eingenommen. Hübner hat sein Debüt als Regisseur im Theater gegeben. Mit einem durchaus herausfordernden Stoff, Krieg und Frieden von Roland Schimmelpfennig nach dem Roman von Lev Tolstoi am Theater Magdeburg. Und Michael Lages war für Fazit dabei. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Krieg und Frieden, durchaus kompliziert und lang dieser Roman, das ist ja schon ein abendfüllender Stoff. Gab es denn überhaupt schon den Schlussapplaus oder sind Sie jetzt schon vorher zu Fazit ans Telefon gekommen?
Also wenn jetzt die Haussprechanlage an wäre, wir haben sie gerade ausgemacht, dann würden wir noch ein bisschen Jubel von unten von der Bühne hören. Der dauert mit Sicherheit noch eine Weile, weil es ist ein sehr großartiger Abend geworden. Ich habe mich sozusagen im letzten Chorgesängchen rausgestohlen und zwei Treppen nach oben gegangen und bin jetzt sozusagen immer noch ein bisschen erfüllt von diesen, ja, über 4 Stunden Theater.
Ja, bei so einem monumentalen Werk wie Krieg und Frieden, worauf hat Charlie Hübner in seiner Inszenierung denn den Fokus gelegt?
Na, ich würde gerne, ganz gerne darauf hinweisen, dass es ja eben nicht Tolstoi ist, sondern der Autor Roland Schimmelpfennig. Und das ist eine wichtige Mitteilung vorher, weil dieser Abend eine andere Sprache hat als Tolstoi. Selbst in den besseren Übersetzungen, die ja immer mal wieder hier und da gespielt werden, ist es nicht so kompakt, so genau, so konzentriert auf die Vorgänge, wie jetzt in der Bearbeitung von Roland Schimmelpfennig. Der hat vor 2 Jahren ja diese fabelhafte antiken Bearbeitung für Schauspieler aus in Hamburg gemacht. Dies ist wieder so ein Glücksgriff eines Autors, der sich selber durchaus zurückhält und den Roman ernst nimmt, aber einen ganz anderen Theaterton dafür erfindet. Das ist der erste richtige, riesige Pluspunkt des Abends.
Ja, was für ein Theaterton hört man da denn dann?
Es ist extrem sachlich. Also ich weiß nicht, ob Sie mal sozusagen eine normale, ich sag mal so normale Interpretation auf der Bühne gesehen haben. Es geht ja wahnsinnig um die Ecken und ins Detail. Es kommen immerhin 4 bedeutende Familien vor und deren Beziehungen untereinander, zwischeneinander, gegeneinander sind quasi Kern der Veranstaltung neben dem historischen Bezug auf die französisch-russischen Kriege vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Das alles ist normalerweise wahnsinnig abschweifend und Schimmelpfennig hat verdichtet. Es sind immer noch 4 Stunden, aber der Text ist so knapp, klar und in den jeweiligen Beziehungen der Personen auf den Punkt gearbeitet, dass der Abend wirklich gewinnt dadurch, dass ein neuer Autor sich damit beschäftigt hat.
Also von Schimmelpfennig scheinen Sie ziemlich überzeugt zu sein.
Ja, sehr.
Was denken Sie denn jetzt über die Arbeit von Charlie Hübner?
Sie folgt dieser Vorgabe der Genauigkeit. Sie fängt sehr amüsant an. Sie hat sich eine Rahmenhandlung gebastelt, wahrscheinlich mit Schimmelpfennigs Hilfe. Da begegnen wir einer 80-jährigen alten Dame, die Geburtstag feiert und alle kommen zu Besuch, überraschen sie. Und in der Familie gibt es eine ganze Menge Militärisches, politisch Ungeklärtes. Und es ist sozusagen der Ausgangspunkt, die Ausgangsfolie für den Rückblick 220 Jahre Retour. Das ist ein ganz klein bisschen angestrengt, da es aber sozusagen auch als Schlussklammer gut funktioniert, weil das Fest geht eben am Ende zu Ende, funktioniert es sehr, sehr gut. Dann geht Hübner tatsächlich mit Schimmelpfennig durch die Stationendramen. Also immer mal wieder wird auf dem Vorhang eine Zeit so mit Tackerschrift, also mit Computerschrift eingeblendet. Wir wissen, wo wir zurück angesiedelt werden, 1812, 1805, aber eben auch jetzt eben wieder 2025. Das ist sehr konstruktiv und instruktiv. Wir können fabelhaft folgen. Und Hübner verdichtet wirklich die persönlichen Geschichten. Es ist ein Abend, der das Historische immer mitdenkt, sich auch natürlich auf die großen Kriegsszenen, also die Schlacht bei Borodino im zweiten Teil, ist ein Chor, der wirklich extrem an die Schmerzgrenzen und an die Schmerznerven für jeden geht. Es wird viel gebombt und geballert auf der Bühne, aber immer sehr konzentriert und auf den Punkt genau gesetzt. Hübner macht wirklich, folgt wirklich der Dramaturgie des Romans und der von Schimmelpfennig und erzählt uns eine extrem stringente und gerade ausgeführte Geschichte mit sehr, sehr tollen Schauspielerinnen und Schauspielern.
Das bedeutet also, dieser Anspruch, das Werk ins Heute zu holen, den Adel sozusagen zu einer Magdeburger Familie zu machen, das hat funktioniert?
Ja, also wir haben es an diesem Abend mit sehr, sehr wenig Russischem zu tun. Also wir müssen uns quasi immer die Pelzmützen dazu denken. Das ist aber gar nicht nötig. Der Abend funktioniert auch ohne Russifizierung. Es kommt immer mal wieder vor. Aber es ist nicht der Kern der Veranstaltung. Der Kern ist, gleichzeitig zu zeigen, warum Kriege immer wieder ja sein mussten, obwohl sie eigentlich fürchterlich blöd und falsch und überflüssig sind und gleichzeitig, wie sich die Familien innerhalb dieser Kriegszusammenhänge quasi auflösen, quasi gegenseitig zerstören. Und da muss ich einfach zwei, drei Namen nennen. Nora Buzalka ist als Frau, spielt sie die zentrale Figur Pierre Besuchow. Und Rainer Frank ist sozusagen der Älteste, der Vater, immer der Aufpasser in dem Ensemble. Und das ist alles zusammen extrem dicht, dieses Ensemble, beobachte ich seit einiger Zeit, ist so kompakt und klar und klasse. Und Hübner fügt sich in diese extrem begeisterungsfähige Gruppe sehr engagiert ein.
Ja, es läuft also in Magdeburg nach der ersten Einladung zum Berliner Theatertreffen jetzt auch noch ein geglücktes Regiedebüt von Charlie Hübner. Vielen Dank, Michael Lages, für die Eindrücke.
Gern geschehen.
Ja, und schon am Sonntag wird Krieg und Frieden wieder aufgeführt im Theater in Magdeburg. Krieg und Frieden, irgendwie geht's darum auch heute in der Kulturpresseschau bei Fazit mit Tobias Wenzel.
Koks, Sex und Satanismus, titelt die Taz dazu, dass russische Propagandisten lügen über den französischen Präsidenten, der ein scharfer Kreml-Kritiker ist, und dessen Ehefrau verbreiteten. Zuletzt, nachdem in einem Video zu sehen war, wie im Gesicht von Emmanuel Macron die Hand seiner Frau Brigitte landete. Der Präsident sagt, er habe mit seiner Frau nur herumgealbert. Einer von Putins Chefpropagandisten, Wladimir Solovjov, habe ein KI-generiertes Video gepostet, in dem die Macrons in eine Schlägerei geraten, berichtet Jelisaweta Landsberger in der Taz und schreibt: Das Video zeigte, so Solovjovs Kommentar, wie Emmanuel Macron zurückschlägt und der Oma, vielleicht sogar dem Opa, die Perücke vom Kopf reißt. Zum einen spottet Solovjov hier über die knapp 25 Jahre Altersunterschied der Macrons, was ihn beim Putin-Freund Gerhard Schröder und seiner 25 Jahre jüngeren Gattin So Jong Kim selbstverständlich nicht stört. Zum anderen spielt er auf eine Verschwörungstheorie an, der zufolge Brigitte Macron transsexuell und damit ja in Wahrheit ein Mann sei. Solche Propaganda verbleibe nicht im russischen Informationsraum, schreibt Landenberger. Die kommt auch in Deutschland an. Vielleicht auch bald in der von Holger Friedrich zum Leben erweckten Zeitschrift Weltbühne? Die hatte Siegfried Jakobsohn 1905 gegründet. Sein Enkel Niklas Jakobsohn wird vom Spiegel nun mit den Worten zitiert: Friedrich benutzt das Erbe meines Großvaters als Fassade, um damit Propaganda zu verbreiten. Die vier Autoren des Artikels zitieren außerdem den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk mit den Worten: Die Gesamtstrategie Friedrichs bestehe darin, über seine Tageszeitung und nun über die Weltbühne die Narrative des Kreml in die deutsche Öffentlichkeit zu tragen. Die Spiegel-Autoren sind entsetzt von der mangelnden Qualität der Neuauflage jener Zeitschrift, in der Karl Ossietzky und Kurt Tucholsky einst gegen Hitler anschrieben. Den Beitrag, in dem die amerikanisch-deutsche Autorin Deborah Feldman den Leiter der Jüdischen Allgemeine angreift, nennt der Spiegel einen Diffamierungstext. Den erklärt sich der Angegriffene damit, dass Feldman lieber diffamiere, als mit Menschen anderer Meinung zu diskutieren. Statt Dialog unredlicher Angriff also. Statt Dialog Echokammer. Das wiederum erleben Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, und Sabah Nur Schema, Politologin und Expertin für Muslimfeindlichkeit, zu ihrem Bedauern oft. Nämlich wenn beide von israelischen und muslimischen Institutionen ausgeladen werden, weil im Internet behauptet wird, sie seien zionistische Propagandisten oder Hamas-Verharmloser. Darüber schreibt das Ehepaar Mendel-Schema in seiner Kolumne für die Frankfurter Allgemeine: Wenn wir über den Schmerz der israelischen Bevölkerung nach dem 7. Oktober 2023 sprechen, bedeutet das nicht, dass wir israelische Kriegsverbrechen gutheißen. Und wenn wir Solidarität mit den hungernden Menschen in Gaza fordern, heißt das nicht, dass wir die Hamas verharmlosen. Sie verstünden die Ängste der Institutionen nicht. Fürchtet man etwa, wir könnten wie der Rattenfänger von Hameln mit einer Flöte unsere Zuhörer zu blinder Gefolgschaft verführen? Von der Ratte zum Huhn. Chicken Out. Diesen Begriff erklärt Martin Zips in der Süddeutschen. Er könne zum Beispiel die Nerven verlieren bedeuten. Wegen Trumps Zollpolitik, die wie ein hühnerhaftes Hin und Her wirke, habe die Financial Times geschrieben: Trump always chickens out. Als Trump jetzt von einer Journalistin auf seinen neuen Spitznamen angesprochen wurde, rastete er naturgemäß aus und nannte die Frage böse, schreibt Zips. Es wäre aber dumm, wenn gerade kritische Medien deshalb künftig einen Frosch im Hals hätten.
Das war Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und verabschiede mich. Haben Sie ein schönes Wochenende.